ARD.
I'm deeply satisfied. This day has come, finally come.
Ich bin zutiefst zufrieden, hat US-Präsident Biden gesagt, und er bezieht sich damit auf den Abschluss der Waffenruheverhandlungen für den Gazastreifen.
Ob die Waffenruhe aber wie geplant am Sonntag beginnt und ob sie hält, da gibt es vielfach Sorge. Israel hat den Deal noch nicht offiziell abgesegnet. Wir hören heute im Podcast Einschätzungen unter anderem von Nahostexperte Andreas Reinicke und von Israel-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler.
In den USA läuft gleichzeitig eine Debatte darüber, wer denn jetzt eigentlich ausschlaggebend für den mutmaßlichen Verhandlungserfolg war, Joe Biden oder Donald Trump.
Und eine Debatte läuft auch in Deutschland, und zwar über ein milliardenschweres Unterstützungspaket für die Ukraine. Da blicken wir auf den aktuellen Stand. Hallo, ich bin Pascal Küpper.
Und ich bin Tarek Yousbashi. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ja, ist es jetzt wirklich das Ende des Krieges zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen? Gestern wurde verkündet, dass beide Seiten sich geeinigt haben, auch auf einen gegenseitigen Austausch von Geiseln und Gefangenen. Aber die Sorge ist groß, dass der Deal noch platzt.
Ja, und selbst wenn er final abgesegnet wird und wie geplant am Sonntag in Kraft tritt, dann bleibt natürlich unklar, ob beide Seiten sich auch dauerhaft an die Abmachungen halten. Zumal ja einige Details sowieso noch unklar oder zumindest vage sind. Erfahrene Diplomaten sagen deshalb, das Abkommen bietet auf der einen Seite Hoffnung, die Umsetzung ist aber auf der anderen Seite kompliziert. Wir hören dazu Dr. Andreas Reinicke, Direktor des Orient-Instituts, der sich heute auf NDR Info dazu geäußert hat.
Das Abkommen ist so gut konstruiert, wie man es konstruieren konnte. Der Entwurf liegt ja schon seit 8 Monaten auf dem Tisch. Und man wird sehen, wie es sich jetzt in den nächsten Wochen entwickelt. Also die erste Phase, 6 Wochen lang, soll den Austausch von Geiseln gegen Gefangenen vorsehen und einen sukzessiven Rückzug von israelischen Truppen in Teile des Gazastreifens aus den bevölkerungsreichsten Zentren. Die zweite Phase wird aber sehr viel komplizierter, denn da wird es darum gehen, wie soll die Nachkriegsordnung in Gaza aussehen, und in der dritten Phase wird es um Wiederaufbau gehen. Also wir haben jetzt 6 Wochen Zeit, ab dem 16. Tag soll genau über die zweite Phase verhandelt werden, und da wird der kritische Moment entstehen.
Und Reinicke hat im Gespräch weiter gesagt, dass es 2 wichtige Erkenntnisse gebe, die dem Ganzen zugrunde liegen.
Es ist nämlich, dass trotz dieses furchtbaren Massakers, das Hamas angerichtet hat, trotz der Zehntausenden von Raketen aus dem Libanon, aus Israel, trotz der Angriffe der Houthis, es nicht gelungen ist, Israel ernsthaft territorial in Gefahr zu bringen. Und gleichzeitig ist es Israel auch trotz dieses doch sehr extrem aggressiven Vorgehens im Gazastreifen nicht gelungen, Hamas zu besiegen. Also die Erkenntnis ist, mit militärischen Mitteln ist dieser Konflikt nicht zu lösen. Und diese territorialen Fragen rund um Israel, also Frage, wem gehört der Gazastreifen, wem gehört die Westbank einschließlich Ostjerusalem, wem gehört der Golan, was passiert mit den dort lebenden Bevölkerungen, muss jetzt gelöst werden. Und dazu ist dieser Konflikt, ist dieses Abkommen ein ganz wichtiger, möglicher Einstieg, und man kann nur hoffen, dass es entsprechend erfolgen wird.
Zweifel an der Umsetzung des Abkommens werden ja durchaus auch dadurch genährt, dass das israelische Kabinett die offizielle Entscheidung darüber verschoben hat. Woran liegt das?
Also Israels Premierminister Netanyahu wirft den Islamisten vor, sich von Teilen der Vereinbarung zurückzuziehen und in letzter Minute noch Zugeständnisse erpressen zu wollen. Die Hamas auf der anderen Seite, die hat dem kurz danach schon widersprochen. Was ist also dran an den Vorwürfen? Das haben wir Tel Aviv-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler gefragt.
Schwer zu sagen. Das könnte natürlich ein politisches Manöver sein, auf jeden Fall. Das haben wir in letzter Zeit schon öfter erlebt. Die Hamas dementiert das Ganze auch. Die sagt, nein, wir verzögern hier gar nichts. Aber die ist natürlich auch nicht besonders glaubwürdig. Es gibt hier Berichte darüber, woran es möglicherweise liegen könnte. Das sind die Namen der palästinensischen Häftlinge, die ja im Rahmen dieses Deals auch freigelassen werden sollen. Häftlinge in israelischen Gefängnissen. Da möchte die Hamas natürlich möglichst hochrangige Vertreter haben. Und die Israelis haben gesagt, nein, wir wollen da ein Vetorecht bei bestimmten Namen haben, die wir verhindern wollen, dass freigelassen werden, zum Beispiel Leute, die schwere Terrortaten verübt haben und so etwas dergleichen. Da möchte Israel ein Vetorecht, und das will die Hamas offenbar nicht. Das kann ein Grund dafür sein, warum es jetzt diese weiteren Verzögerungen gibt.
Ursprünglich wollte das Kabinett ja schon heute Vormittag zusammenkommen. Das ist nicht passiert. Wie geht es jetzt weiter? Wann könnte es eine finale Zustimmung geben? Dazu nochmal Jan-Christoph Kitzler.
Ja, es hieß tatsächlich, heute Morgen sollte die Abstimmung passieren. Jetzt ist hier die Meldung davon, dass es heute Abend sein kann. Ich kann nur sagen, man weiß es nicht genau. Sicher ist nur, dass es jetzt natürlich gewaltigen Druck gibt. Denn gestern haben sich ziemlich viele aus dem Fenster gelehnt. Nicht nur US-Präsident Biden, auch der designierte US-Präsident Donald Trump, der ja auch beteiligt war und am Montag in sein Amt eingeführt wird. Auch der katarische Regierungschef Al-Thani, der hat da auch sehr wichtig eine Rolle gespielt bei den Verhandlungen. Alle haben gesagt, der Deal steht. Und es gibt heute natürlich viele internationale Reaktionen. Auch zum Beispiel vom deutschen Bundeskanzler zu dem Deal. Es wäre schon sehr peinlich, wenn das jetzt in letzter Minute scheitern würde. Und deswegen ist der Druck jetzt sicherlich auf beide Verhandlungsparteien groß, das Ganze jetzt tatsächlich zum Abschluss zu bringen. Eigentlich soll ja die Waffenruhe am Sonntagmittag beginnen und dann sollen auch die ersten Geiseln freikommen.
Gleichzeitig ist in Israel auch nicht jeder mit dem Deal einverstanden. Es gab zum Beispiel in Jerusalem und Tel Aviv Proteste. Einen Überblick hat für uns Israel-Korrespondentin Bettina Meyer.
In Feierlaune sind die Demonstranten vor dem israelischen Parlament in Jerusalem nicht. Hier haben sich Gegner einer Waffenruhe in Gaza versammelt. Besatzung und Besiedlung rufen sie. Sie sehen die Vereinbarung als Niederlage an, sind dafür, dass weiter gekämpft wird in Gaza. Auch die Freilassung einiger Geiseln im Austausch für 1000 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen lehnen sie ab. So wie Yeshua Shani, Vater eines getöteten Soldaten, der beim Angriff der Hamas am 7. Oktober starb. Er richtet sich an Premier Netanyahu.
Don't vote for that. Deal.
Stimmen Sie nicht für diesen Deal, er ist gefährlich. Diese Vereinbarung führt dazu, dass 70 Geiseln im Gazastreifen bleiben. Auf diesem Weg werden 1000 Terroristen freigelassen. Mit diesem Deal werden wir die Hamas nicht zerstören und den Krieg nicht gewinnen.
And bring to the nation a total victory.
Die Hamas zu zerstören war ein erklärtes Kriegsziel von Israels Premier gewesen. Unterdessen äußerte sich Hamas-Sprecher Khalil Abu al-Hayya in einer Videobotschaft. Wir schauen auf eine neue Phase unseres stolzen Gazas. Dies ist eine Phase des Wiederaufbaus, der Heilung und eine Phase, in der wir die Folgen der Angriffe beseitigen werden. Es wird eine Phase der Solidarität sein, die der Welt beweist, dass wir ein freies Volk sind und das wieder aufbauen, was die Besatzer zerstören. Der Wiederaufbau durch die Hamas in Gaza wäre für Netanyahu ein Schlag ins Gesicht. Experten wie Avi Kahlo, ehemaliger Chef einer Geheimdiensteinheit bei der israelischen Armee, ist skeptisch, ob eine Waffenruhe überhaupt halten wird. Die Hamas kann Israel und die Geiseln am Ende so manipulieren, dass sie einige Geiseln als Versicherung behält oder das Schicksal einiger geheim hält, ob sie noch leben oder tot sind oder Leichen zurückhalten. Das kann dazu führen, dass die Waffenruhe gebrochen wird und es besteht die Gefahr, dass die Vereinbarung zusammenbricht. Alle 98 Geiseln hätten von vornherein in eine Vereinbarung eingeschlossen werden sollen, sagen auch die Angehörigen von Familien von Geiseln, die für eine Verhandlungslösung gekämpft hatten. So wie Yifat Calderon, sie ist die Cousine von Ofa Calderon, der als einer der ersten 33 Geiseln auf der Liste steht. Ich empfinde Freude und schreckliche Angst. Ich weiß nicht, wie Ofa zurückkommen wird, ob er lebt oder tot ist. Ich hoffe, er wird freigelassen. Und ich hoffe, dass es nicht nur 33 Geiseln sein werden, die freikommen, sondern alle. Jeder muss zurückkommen. Die Lebenden, die Toten, die Soldaten. Jeder muss nach Hause kommen.
Auch wenn auch unklar ist, ob das Abkommen tatsächlich in Kraft tritt und ob sich Israel und die Hamas daran halten, in den USA gibt man sich an oberster Stelle erleichtert und bemüht sich darum, die Verhandlungen als Erfolg für die eigene politische Seite zu verbuchen.
Ja, es ist so, dass Israels Ministerpräsident Netanyahu beiden Seiten gedankt hat, also sowohl dem scheidenden US-Präsidenten Biden als auch dessen Nachfolger Trump. Beide, also Biden und Trump, stellen jetzt aber in den Vordergrund, was sie jeweils beigetragen haben. Details dazu von Nina Barth aus Washington.
Trump und seine Anhänger sind überzeugt, es war der Druck von Trump, der den Erfolg möglich gemacht hat. Der künftige Präsident hatte der Hamas gedroht, im Nahen Osten werde die Hölle losbrechen, sollten die Geiseln zu seinem Amtsantritt nicht freigelassen werden.
It will not be good for Hamas. And it will not be good, frankly, for anyone. All hell will break out.
Nun schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social, der Waffenstillstand habe nur aufgrund seines historischen Wahlsieges zustande kommen können. Die Biden-Regierung hatte seit Monaten hinter den Kulissen über einen Waffenstillstand verhandelt. Und so betonte Biden auch gleich zu Beginn seiner Abschiedsrede an die Nation, Der Deal gehe auf einen Plan zurück, den er bereits im Mai vorgestellt habe. Das Abkommen sei unter seiner Regierung ausgearbeitet und verhandelt worden.
This plan was developed and negotiated by my team.
Die Umsetzung liege nun aber zum größten Teil bei der nächsten Regierung unter Trump. Und so habe man in den vergangenen Tagen als ein Team gesprochen, hatte Biden schon vor seiner Abschiedsrede erklärt.
In these past few days, we've been speaking as one team.
Was genau an den Verhandlungstischen abgelaufen ist, wissen nur wenige. Aber offensichtlich ist der zustande gekommene Deal auch auf die Zusammenarbeit der jetzigen und künftigen US-Regierung zurückzuführen. Wenn auch Biden und Trump kaum als Team auftreten, hinter den Kulissen scheint es funktioniert zu haben.
Und wir schauen jetzt in die Ukraine bzw. auf Entwicklungen rund um den russischen Angriffskrieg. Heiß debattiert ist momentan ja in Deutschland, ob es ein zusätzliches Waffenpaket für die Ukraine noch vor der Bundestagswahl geben wird und wie es finanziert wird. Wie ist da der Stand der Dinge?
Also heute hat die Unionsfraktion im Bundestag zu erkennen gegeben, dass sie dem Waffenpaket wohl noch vor der Wahl zustimmen könnte. Der parlamentarische Geschäftsführer frei wörtlich: Bei diesem 3-Milliarden-Paket geht es um den Schutz von Wohnvierteln, Krankenhäusern und Schulen. Einer entsprechenden Vorlage würde seine Fraktion daher zustimmen. Aber die Hilfen sollten ihm zufolge nicht über neue Schulden finanziert werden. Anders sieht das ja die SPD, die noch vor der Wahl eine Entscheidung über neue Waffenlieferungen fordert. Sie besteht aber darauf, dass dafür die Schuldenbremse ausgesetzt wird, wegen einer besonderen Notlage. Fraktionschef Mützenich hat gesagt, der Schritt sei rechtlich zulässig und auch notwendig.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Bei mir im Studio war Pascal Küpper aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.